SWR2 Spezial, das Thema. Vom historischen Kakaospeicher zum spektakulären Konzerthaus. Die Elbphilharmonie wird eröffnet.
Mehr als 2000 geladene Gäste sitzen beim Festakt zusammen im Hamburger Hafen, hat ein bisschen später angefangen, das Ganze mit einer halben Stunde Verzögerung, weil Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck zu spät aus Berlin angereist sind. Wir hören wegen des Wetters. Außerdem vor Ort die Modeschöpferin Jill Sander, Schauspieler und Polizeirufermittler Charlie Hübner, Moderator Alexander Bommes und. Alle in diesem riesigen neuen Gebäude. 110 Meter hoch, eine gläserne Welle auf einem Backsteinsockel. Ein mächtiger Musikpalast auf einem alten Kai-Speicher. In dem haben Gerd Timm und Horst Röschen noch bis in die 80er Jahre hinein mit Kaffee- und Kakaoladungen zu tun gehabt. Was für ein Gefühl, den alten Arbeitsplatz jetzt als neues Wahrzeichen der Stadt zu sehen.
Ganz, ganz tolles Erlebnis. Man weiß, dass man hier unter jahrelang gearbeitet hat, von morgens bis abends. Das Bauwerk, was hier entstanden ist, da kann Hamburg stolz auf sein.
Ganz tolle Sache. Ich habe schon Probesitzungen auf verschiedenen Plätzen gemacht. Oh, einsame Klasse. Also ganz spitze, muss ich sagen.
Ja, und so sehen das auch die Promis, die schon in die Elbphilharmonie durften. Schauspieler Ewan McGregor zum Beispiel.
I had an amazing opportunity this morning to look around the inside of your new Philharmonic building, Elbphilharmonics. And I thought it was the most spectacular building. I think it's a beautiful hall. And I think it's going to be a real solid landmark for Hamburg. It's a beautiful building.
Spektakulär, schön, eine Landmarke, ein Wahrzeichen. Auch wenn der Name Elbphilharmonie oder Elbphilharmonics für einen Briten nicht so wirklich gut auszusprechen ist. Was kann dieses Konzerthaus der Stadt und ihren Besuchern am Ende tatsächlich bringen? Darum geht's noch bis 20 Uhr hier bei NDR 2. Ich bin Stefan Schmidt, schön, dass Sie uns zuhören. Vom Albtraum zum Elbtraum. Jahrelang hat die Hamburger Elbphilharmonie immer wieder mit schlechten Nachrichten genervt. Seit November ist sie endlich fertig und jetzt ist die Begeisterung groß. Ja, 789 Millionen Euro Baukosten sind viel Geld, aber ja, das neue Gebäude im Hamburger Hafen ist auch schon ziemlich spektakulär geworden. Die ersten Konzerte bis zum Sommer waren ruckzuck ausverkauft, Führungstermine sind schon Wochen im Voraus gut gebucht. Läuft also alles. Auch die ersten Besucher der Plaza, also der Aussichtsplattform im 8. Stock, sind begeistert.
Wahnsinn, muss ich schon sagen. Und habe nicht erwartet, dass mich das so beeindruckt. Ne?
Jetzt sieht man das mit ganz anderen Augen. Zuerst die ganzen Jahre haben wir immer geschimpft und haben gesagt, das muss man ja nicht unbedingt haben, die Elbphilharmonie. Aber jetzt ist gut. Ja, und eine Konzertkarte haben wir auch schon. Habe ich 3 Stunden angestanden, aber habe eine gekriegt.
Aber ganz ehrlich, 80 Millionen für so ein Gebäude, die Leute, die das geglaubt haben, die müssen blöd sein. Ne? Mal ehrlich.
Alles beginnt mit einer riesen Euphorie, als im Juni 2003 die ersten Pläne mit den Zeichnungen zu sehen sind. Auf dem alten Kai-Speicher im Hafen, in dem mal Kaffeesäcke gelagert wurden, soll eine Welle aus Glas thronen. Ole von Beuys, der erste Bürgermeister damals, findet das fantastisch.
Ich glaube, eine Stadt braucht auch bestimmte Merkmale, wo, sagen wir, ein Raunen der Bewunderung durch die Betrachter geht.
Doch aus dem Raunen wird schnell ein Räuspern. Der Grundstein ist noch nicht mal gelegt, da beginnen Pleiten, Pech und Pannen. Nichts ist fertig durchdacht, alles dauert länger und wird immer teurer. Planlos in Hamburg.
Die Kosten, das ist die Hölle, aber ja, man muss jetzt durch die Hölle durch.
Monatelang geht auf der Baustelle nichts mehr. Die Kräne stehen still. Es regnet durchs offene Dach. Ein jahrelanger Prozesskrieg mit der Baufirma Hochtief droht. Die Hamburger sprechen nur noch mit einer wegwerfenden Handbewegung von dem Riesending im Hafen. Auch der neue Bürgermeister Olaf Scholz kracht mit der Baufirma aneinander.
Wir haben jetzt Geduld genug gehabt, um zu sagen, erfüllt den Vertrag, erfüllt den Vertrag, erfüllt den Vertrag, erfüllt den Vertrag. Und um mehr geht es nicht.
2013 dann die Wende. Die Verträge werden noch einmal ganz neu verhandelt. Die Baufirma soll für 789 Millionen ein schlüsselfertiges Haus liefern. Seitdem produziert die Elbphilharmonie eigentlich nur noch gute Nachrichten. Vor 2 Jahren dann verkündet Scholz den Eröffnungstermin.
Der Plan ist, dass das am 11. Januar des Jahres 2017 geschehen soll.
Ja, bei der Baugeschichte kann man ja wirklich mal mit den Jahren durcheinander kommen.
Die schwere Geburt der Elbphilharmonie. Daniel Kaiser, NDR 2 Hamburg. Hallo, hier ist NDR 2 am Mittwochabend. Die Hamburger Elbphilharmonie soll irgendwann mal weltweit genauso bekannt sein wie der Londoner Tower oder der Pariser Eiffelturm. Das hat sich der ehemalige Bürgermeister Ole von Beust heute am Tag der Eröffnung in einem Interview gewünscht. Zu seiner Amtszeit galt der Bau ja eher als Klotz am Bein. Und heute regiert in Hamburg bekanntermaßen Olaf Scholz. Der kann sich auf die Fahne schreiben, das Mammutprojekt zu einem guten Ende gebracht zu haben. Und auch der hofft heute auf einen weltweiten Erfolg.
Es ist in der heutigen Zeit wichtig, dass man international wahrgenommen wird. Das wird mit der Elbphilharmonie sehr, sehr, sehr voranschreiten und unserer Stadt auch wirtschaftlich nutzen. Und da haben wir Arbeitsplätze von, die daraus entstehen. Aber es ist gleichzeitig auch so, dass es gut ist, dass unser Leben nicht nur aus Wirtschaft besteht. Da ist die Kultur, da ist Musik, da ist der Sport, da ist all das, was uns miteinander zusammenhält, die Familien, die Freunde. Und ein bisschen ist dieser Teil des Lebens, der ja mindestens so wichtig ist wie die Arbeit, einer, der jetzt einen richtigen Sprung nach vorne macht für uns alle.
Und so scheinen das inzwischen tatsächlich viele zu sehen. Mehr als 500.000 Menschen haben die Elbphilharmonie schon besucht. Also die Teile, die seit Herbst öffentlich zugänglich sind. Was für ein Hype nach jahrelanger Dauerkritik von allen möglichen Seiten. Zum Beispiel von Sänger und Pudelclub-Gründer Schorsch Kamerun. Ausgewiesenermaßen kein Freund der Elbphilharmonie.
Ich habe sie am Anfang nur fürchterlich gefunden. Die ganze Programmatik daran, wie das losgegangen ist, wie arrogant das präsentiert wurde. Und der ganze Weg dahin war ja dann auch dementsprechend. Also, dass das nur teurer wurde und dass dann irgendwann Verantwortliche überhaupt nicht mehr da sind, das allein war schon ein fataler Weg.
Aber selbst Schorsch Kamerun war natürlich schon vor Ort und er sagt, jetzt, wo sie schon mal da ist, steht er der Elbphilharmonie offen gegenüber. Ein echter Wandel also in der öffentlichen Wahrnehmung findet auch Trendforscher Peter Wippermann. Er sagt, das wundert ihn auch nicht.
Davon bin ich eigentlich immer ausgegangen, weil es zwei Phasen gibt bei so einem Bau. Das eine ist, dass man eher medial sozusagen informiert wird, das nicht überprüfen kann, skandalträchtige Überschriften, Fakten, die einen erschrecken lassen, alles das regt zum Plaudern an. Das verstärkt sozusagen das negative Image. In dem Moment, wo eine Sache fertig ist und dann so überzeugend zu Ende gebracht worden ist wie die Elbphilharmonie, wendet sich das Blatt und die meisten sind eher froh und viele sind auch stolz darauf.
Und Trendforscher Wippermann glaubt, dass die Elbphilharmonie tatsächlich zu einer dauerhaften Erfolgsgeschichte wird, zu einem jahrzehntelangen Tourismusmagneten.
Es geht ja nicht um das einzelne Konzert, nicht um die Musik, erstaunlicherweise, sondern ich war wirklich dort. Und das ist etwas, was sich im Laufe der Zeit sozusagen aufbauen wird und verstärken wird, weil Menschen andere Menschen kennen, die schon dort gewesen sind und dann auch dorthin wollen. Und genau das ist das Marketingkonzept eines solchen Wahrzeichens. Und wenn man sich überlegt, dass der Michel eben letzten Endes auf Platz 2 gedrängt worden ist durch diese Investitionen, dann weiß man, das hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass wir viele Jahrhunderte später andere Wahrzeichen brauchen.
Also mit der Elbphilharmonie erfindet sich auch Hamburg als Stadt ein Stück weit neu. Und davon haben letztlich alle was, sagt Trendforscher Peter Wippermann bei NDR 2. Immer noch läuft der Festakt, der erste Teil des großen Eröffnungsabends, ist ein bisschen später losgegangen. Um 7:45 soll es schon weitergehen mit dem großen Eröffnungskonzert des NDR Elbphilharmonieorchesters unter der Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock.
Dieser Saal ist ein Wunderwerk. Also wir kommen hier hin morgens und wir kneifen uns gegenseitig und sagen, ist das wirklich wahr? Das ist ein geradezu magisches Gebäude und ich werde überall angesprochen, ob das in Paris ist, ob das in London ist. Und alle sagen, wow, sowas haben wir noch nicht gesehen. Sie sehen an den kleinsten Details, mit welcher Klugheit, mit welcher Grandezza und mit welcher Liebe zum Detail hier gearbeitet worden ist. Es ist wirklich völlig einzigartig weltweit.
Klingt richtig verliebt, dieser Chefdirigent. Und so geht es nicht nur ihm, sondern auch seinem NDR Elbphilharmonieorchester. Kontrabassist Benedikt Kani zum Beispiel.
Es ist eine unglaublich glasklare Akustik. Man hat also die Möglichkeit, sich hier frei zu spielen. Das gibt uns mehr Raum, auch für die ganz große Symphonik von Richard Strauss und Gustav Mahler zum Beispiel. Das kann man hier viel, viel besser interpretieren, weil man auch sich da nicht zügeln muss sozusagen.
Die Akustik in der Elbphilharmonie, darum geht es später noch ausführlicher, aber wir hören außerdem zum Beispiel auch noch nach, was es da eigentlich zu essen und zu trinken gibt in dem neuen Hamburger Wahrzeichen. Dazu Eindrücke vom Festakt heute Abend, alles noch bis 8. Ich bin Stefan Schmidt, Ihnen einen schönen Feierabend. Was für ein Ansturm auf die Tickets für die Elbphilharmonie. Heute wird sie erst offiziell eröffnet, aber 480.000 Karten sind schon verkauft. Für die erste Spielzeit kriegen sie schon kaum noch Plätze. Eine echte Bereicherung eben für Hamburgs Kulturszene, sagen heute viele. Aber natürlich auch eine Konkurrenz für andere Veranstalter in der Region. Auch von denen kamen jahrelang Proteste. Und als die Elbphilharmonie im Herbst fertig war, da haben sich viele die neue große Dame im Hamburger Kulturbetrieb erstmal persönlich angeschaut.
Als ich im November das Testkonzert besuchen durfte, habe ich mir gedacht, ach, da muss man schon auch mit dem Taxi vorfahren. Ich bestieg dann in Altona ein Taxi und sagte: einmal zur Elfi bitte. Und der Taxifahrer sagte: und wo ist die?
Diese Frage müsste Mücke Quinkart vom Jazzbüro Hamburg heute wohl nicht mehr beantworten. Die Elbphilharmonie, neuester Botschafter oder teurer Werbeträger für Hamburg, ist endlich in aller Munde. Doch damit das, was in ihr stattfindet, auch in alle Ohren dringt, langt die Stadt tief in die Tasche. 7 Millionen Euro jährlich, damit Tickets erschwinglich bleiben. Und die Elfi ihren Beinamen ein Haus für alle zu sein verdient. Christoph Zwickel vom NDR Nachtclub und Zeitjournalist bleibt abwartend.
Ich würde sagen, die Elbphilharmonie ist ein Ort, der in den ersten Jahren beweisen muss, dass er eben auch populär ist und populistisch ist. Und deshalb werden dort Preise auch subventioniert. Ich glaube, da muss man sich in 2-3 Jahren noch mal unterhalten, ob eine Stadt sich das weiterhin leisten will, mit so viel Geld daran zu gehen.
Die Nachfrage nach den günstigen Karten riesig. Als die in den Online-Verkauf gehen, schmieren die Rechner ab. Blöd für die, die sich die hochpreisigen Karten nicht leisten können. Wenige Tickets für Klassik-, Jazz- und Popkonzerte gibt es schon noch. Aber die Kosten: 195 Euro für Free Jazz, 599 für die Rolling Stones der Experimentalmusik, die einstürzenden Neubauten, oder 899, um Schauspieler John Malkovich bei der Arbeit zuzusehen. Was bedeutet das für die kleineren Kulturbetriebe in Hamburg? Auch da, wo die Stars von morgen ihren Ausgangspunkt haben, wird gefördert. Für das Jahr 2016-17 hat die Stadt immerhin 500.000 Euro bereitgestellt. Noch keine Elfi-Dimension, aber ein gutes Zeichen, findet Mücke Quinkart vom Jazzbüro Hamburg.
Wir haben jetzt insgesamt für über 100.000 Jazz gefördert. In vergangenen Jahren waren das 50.000 für die Reihen. Also es tut sich da schon was und es ist da auch ein Bewusstsein da und an dem müssen wir dranbleiben.
Nachwuchsförderung wird es in der Stadt also in Zukunft geben, aber im Programm der Elfi vorerst wohl nicht. Wäre es nicht ein leichtes? Das Interesse an den Konzerten im neuen Haus so groß, dass sich Zuschauer auch mal weniger bekannte Künstler anhören würden und sie später bei Konzerten dann bewusst aufsuchen. Eine verpasste Chance, meint Mücke Quinkart.
Das ist typisch Hamburg, denn die Hamburger lieben nichts zu entdecken. Die laufen Künstlern nach, das ist ja auch nichts gegen die Künstler, die Badebue kennt, das Frete und das Moke. Das ist schwer, in Hamburg was Neues zu verkaufen. Wenn man das nicht kennt, ist das erstmal suspekt.
Die Elbphilharmonie soll nicht nur eine Aussichtsplattform bieten, sondern auch eine Plattform werden für Nachwuchskünstler, fordern Kulturschaffende aus der Region. Christina Bischoff, NDR 2 Hamburg. Hallo, schönen Feierabend mit NDR 2 an diesem besonderen Mittwoch. Die Skyline von Hamburg, die hat sich schon längst verändert. Die Elbphilharmonie. Darum herum ist heute ein riesiges Gewusel. Straßen sind gesperrt, es gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Sogar der Schiffsverkehr auf der Elbe ist eingeschränkt. Klar, bei dem ganzen Promi-Aufmarsch von Bundespräsident Gauck über Schauspieler Armin Müller-Stahl bis zu Modeschöpferin Jill Sander. Wenn demnächst mal wieder ein bisschen weniger los ist, dann können Sie sich rund um die Elbphilharmonie auch ohne großes Gedöns einen entspannten Tag machen, den spektakulären Ausblick auf Hamburg, auf den Hafen und auf die Elbe genießen und zwischendurch was Leckeres essen und trinken. Die Gastronomie in der Elbphilharmonie hat teils schon seit November geöffnet und seitdem hat Katalin Schöne im Takeaway-Café an der Aussichtsplattform jeden Tag schon hunderte Heißgetränke verkauft.
Unter der Woche ist es meistens mittags, da kommen die Leute gerne mal in der Mittagspause kurz hoch und genießen den Ausblick mit einem Kaffee. Nachmittags haben wir dann eher die Gäste, die hier auf ihren Feierabendweinchen hochkommen und am Wochenende ist natürlich boomt der Laden.
Das Angebot im Deck and Deli umfasst neben Heiß- und Kaltgetränken auch eine Auswahl an Süßgebäck und Schnittchen, die in einer langgestreckten Vitrine präsentiert werden. Neben Klassikern wie Lachs mit Meerrettich gibt's auch Hummus mit Granatapfel und eine besonders bodenständige Kreation, empfohlen von der Marketingmanagerin Josephine Wallbruch.
Wir haben einen ganz kreativen Aufstrich, der nennt sich Currywurst Pommes. Das ist tatsächlich eine Currywurst mit Pommes in Aufstrichform. Klingt ungewöhnlich, ist aber sehr lecker und kommt auch super an.
Mach uns eine Currywurst, die extra scharf.
Die Störtebecker Elbphilharmonie-Gesellschaft verantwortet 3 verschiedene Gastronomieangebote in der Elbphilharmonie. Das Takeaway-Café auf der Plaza, einen Markenshop im 6. Stock und darunter noch ein Restaurant mit massiven Holztischen und Panoramablick auf die Landungsbrücken. Der Name Störtebecker gibt die geschmackliche Richtung vor. Die Küche ist von der kulinarischen Tradition des Nord- und Ostseeraums inspiriert. Das Bier ist dabei mehr als nur ein herber Durstlöscher. Restaurant, Bar und Markenshop locken ihre Gäste mit Bierverkostungen und einem geplanten Angebot von 21 Sorten vom Fass, darunter auch einige ausgefallene Geschmacksrichtungen.
Was sehr speziell ist für viele Gäste von uns, ist das Scotch Ale,
sagt die Bierfachfrau Angela Bellmann.
Weil es doch den sehr torfigen Geschmack hat. Also das ist schon sehr speziell und geteilte Meinung halt bei den Gästen. Also ich glaube, es gibt kein Mittelding, bei dem wir, also entweder man mag es oder man mag es nicht.
Und wenn man es nicht mag, gibt es ja noch 20 andere Sorten. Oder gleich den Gang zur Konkurrenz in die Bar und das Restaurant des Westin Hotels in der Elbphilharmonie. Auch dort erwartet die Gäste eine Kombination aus traumhaftem Ausblick und einer schicken Auswahl an Speisen und Drinks. Allerdings auf einem noch etwas höheren Preisniveau als in der etwas rustikaleren Umgebung bei Störtebecker.
Die Elbphilharmonie hat auch gastronomisch ganz schön was zu bieten, auch wenn die Preise teils nicht ganz ohne sind. Markus Stäbler, NDR 2 Hamburg. Schiedwetter zur Eröffnung der Elbphilharmonie heute. Aber das kann höchstens die eine oder andere hochtupierte Frisur ins Wanken bringen. Das Gebäude selbst ist sturm- und regensicher und das erwiesenermaßen. Die eigens angefertigten gebogenen Glasscheiben haben Tests unter Flugzeuggebläse, Autoreifenbeschuss und Wassermassenbeflutung überstanden. Nur das Beste vom Besten eben für die Elbphilharmonie. Das gilt auch für die Akustik. Für den richtig guten Sound hat ein Spezialist aus Japan gesorgt, Yasuhisa Toyota.
Philippe Jaroussky durfte schon einmal Probe singen. Der bekannte Countertenor stand ganz allein auf der Bühne und blickte seinen Tönen nach.
Es klingt sehr warm und sehr klar in der gleichen Zeit. Für mich es ist es zwischen einem Konzerthaus und einer Kirche. Ich bin nicht ein Sänger für Wagner natürlich, aber hier, das ist ganz komisch, ich habe das Gefühl, eine sehr große Stimme zu haben. Das ist unglaublich.
Die Nervosität in der Elbphilharmonie und in der Hamburger Kulturbehörde ist groß, fast übertrieben groß. Es durfte noch nicht einmal der Zeitpunkt der ersten Geheimprobe mit dem NDR Elbphilharmonieorchester im großen Saal im September bekannt gegeben werden. Es war echte Panik vor schlechten Nachrichten. Chefdirigent Thomas Hengelbrock stand am Pult, hob den Taktstock. Stille.
Als wir dann die ersten Takte von der ersten Sinfonie von Brahms gespielt haben, dann löste sich alles. Die Musiker spielten und begannen zu strahlen. Und als wir dann im Finalsatz diesen großen Choral gespielt haben, da hatten viele Musiker Tränen in den Augen.
Akustik als spirituelles Erlebnis. Yasuhisa Toyota hatte für den großen Konzertsaal die sogenannte weiße Haut erfunden. Das sind 10.000 Gipsplatten an den Wänden mit Wellen und Tälern, die den Klang optimal reflektieren. Am Computer ausgetüftelt, aber von wegen weiß, sagt Architekt Jacques Herzog.
Es ist keine weiße Haut, sondern es ist eine Oberfläche, mineralische Oberfläche, die sich ja mit dem Raum verbindet.
Dieses Weiß ist eher grau-beige. Der Konzertsaal bekommt dadurch einen heimeligen Touch.
Es ist wirklich eher so wie eine Höhle oder so wie ein Krustentier, das sich da zu einem Raum ausdehnt. Und ich glaube, es ist wirklich toll geworden.
Die Akustik der Elbphilharmonie ist auch demokratisch. Die weiße Haut mache selbst die günstigsten Plätze unterm Dach zu einem Erlebnis, beteuert Thomas Hengelbrock.
Was ist tatsächlich so, wenn Sie ganz, ganz oben sitzen, sozusagen in der größtmöglichen Entfernung vom Orchester, dass Sie dort mit einer Transparenz, einer Deutlichkeit und übrigens auch einer großen Intensität hören. Sie glauben, das Orchester ist ganz dicht dran. Und das ist wirklich phänomenal.
Beste Klangerlebnisse auf allen Plätzen verspricht die Elbphilharmonie. Daniel Kaiser, NDR 2 Hamburg. Ja, als Briefmarke kriegen Sie Hamburgs neues Wahrzeichen bei der Post schon für 1,45 Euro. Das Elbphilharmonie-Wimmelbuch für Kinder gibt es für knapp 10 Euro. Die Elbphilharmonie als Malbuch für um die 4 Euro. Das Original ist bekanntlich deutlich teurer gewesen. 789 Millionen Euro, 10-mal so teuer wie ursprünglich mal geplant. Aber jetzt steht sie, die Elbphilharmonie, und jetzt wird sie auch eröffnet. Der offizielle Festakt, der läuft immer noch, hat ja mit einer halben Stunde Verzögerung angefangen, weil Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck zu spät gekommen sind aus Berlin. Carsten Seek und NDR 2 Hamburg, wie staatstragend ist denn das Ganze?
Das ist schon sehr staatstragend, aber mit viel Herz möchte ich dazu sagen. Also Präsident Gauck hat ja eben gerade noch mal vielen aus dem Herzen gesprochen, als er sagte, was ist Hamburg belacht worden, ausgelacht worden, was hat man den Kopf geschüttelt wegen dieser hohen Kosten und der Kritik und alles auch zurecht. Aber jetzt ist auch wirklich ein tolles Gebäude entstanden. Die Kanzlerin wird gleich noch mal zu Wort kommen. Also das ist schon ziemlich staatstragend. Ja, auch die klassische Musik von Beethoven haben wir schon gehört, Brahms haben wir schon gehört. Das sind ja nun wirklich ernste Klänge, die auch erwartet werden, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Also es ist ja kein Pop-Sommer. Das wird es bestimmt auch mal in der Elbphilharmonie geben. Richtig schöne, tolle, lustige, witzige Konzerte. Aber hier geht es wirklich um das Klangerlebnis und die Kanzlerin und der Bundespräsident. Auch wenn sie zu spät gekommen sind wegen des Sturms, verleihen dem Ganzen natürlich auch die Würde, die so ein Ereignis braucht.
Mehr als 2000 geladene Gäste sind heute Abend insgesamt dabei. Wie groß ist der Glamour-Faktor?
Ich habe wunderschöne Kleider gesehen. Ausgefallene, so ein bisschen verrückt, wie zum Beispiel Jorge González, der so ganz in Schwarz gekommen ist. So ein bisschen so eine Persiflage auf die schwarzen Kleider anderer Damen. Mit so viel Zuppeln und Hippeln und ganz lustig aus. Sehr dezente schwarze Kleider habe ich zum Beispiel gesehen von Karen Mioska, die so Silberapplikationen an den Ärmeln zum Beispiel hat. Oder ganz verrückt auch Lea Harder, Schauspielerin, bekannt aus Notruf Hafenkante, trägt ein champagnerfarbenes Kleid dazu, ein schwarzes Oberteil, nennt sich selbst: Ich bin ein Baiser mit Schokohaube.
Wow. Jahrelang hat es ja viel Kritik an der Elbphilharmonie gegeben. Wir haben auch heute schon drüber gesprochen. Und keiner bestreitet ja, dass da auch tatsächlich einiges schiefgelaufen ist bei Planung und Umsetzung. Inwieweit ist das denn alles beim Festakt jetzt gerade noch ein Thema?
Im Moment gerade natürlich nicht, aber es verkommt in Hamburg, habe ich sowieso ein bisschen das Gefühl, zur Anekdote. Ich habe das auch gemerkt, so die Promis, die hier so die Treppe hochgegangen sind, was habe ich gehört, eine Klobürste 292 Euro und so ein Handtuchhalter 859 und über 10.000 Baumängel, die es hier in der Zwischenzeit schon gegeben hat. Und was könnte man mit dem Geld alles machen? Das ganze Star-Ensemble von Real Madrid kaufen, plus die Mannschaft des HSV noch mit dazu. Also das ist schon enorm viel Geld, aber es verkommt ein bisschen zur Anekdote, wenn man sich so umschaut, welche Größe das Ganze hier eben eingenommen hat. Das ist ja inzwischen fast eine Kleinstadt in der Stadt geworden hier, mit Hotel, mit Restaurants. Man kann hier gut schlafen für 3.000 Euro die Nacht zum Beispiel oben in der Suite. Das ist schon irgendwie toll. Kleine Firmen haben sich hier mit untergekommen. Also das ist schon was Besonderes.
Und das alles auf Steuerzahlerkosten, sagt heute zum Beispiel die Linke auch nochmal. Ja. Aber bleiben wir nochmal bei dem, was noch passiert. Wenn der Festakt dann mal zu Ende ist, dann gibt es eine Pause und anschließend geht es weiter mit dem großen Eröffnungskonzert des NDR Elbphilharmonieorchesters.
Richtig.
Was erwartet die geladenen Gäste und die Schaulustigen draußen, die gibt es ja auch denn dabei?
Erstmal Musik aus 5 Jahrhunderten, von der Renaissance bis heute, natürlich alles sehr klassisch. Ein bisschen was habe ich auch schon aufgezählt. Das, was man verraten darf, wird ja auch mal ein bisschen Geheimnis noch drum gemacht. Brahms, Beethoven, also es geht sehr klassisch zu. Draußen wird das Ganze übertragen. Und die Menschen haben es eigentlich richtig gut. Sie können der Musik lauschen und sehen dazu natürlich nicht die Bilder, nicht das Orchester, das spielt, sondern Klangfarben. Es werden also eine Lichtinstallation geben, die die Musik in Farbe überträgt. Dazu so eine kleine Lightshow. Ist schon jetzt alles toll hell angestrahlt. Also das muss ein schöner Anblick sein. Vielleicht auch eine kleine Entschädigung bei dem Schiedwetter. Es schauert ja doch immer mal draußen.
Carsten Seekund, NDR2. Bei Hamburg und das Eröffnungskonzert des NDR Elbphilharmonieorchesters. Das können Sie sich auch anschauen, gleich ab 7:45 oder wahrscheinlich ein bisschen später im NDR Fernsehen und in den Livestreams auf ndr.de.
NDR 2 Spezial, das Thema. Vom historischen Kakaospeicher zum spektakulären Konzerthaus. Die Elbphilharmonie wird eröffnet.